Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Beim Wein geht die Zunge auf Stelzen, das besagt ein deutsches Sprichwort. In anderen Worten, es wird viel über Wein geredet und es wird beim Wein auch viel geredet. Und manchmal werden dabei ganz große Wörter verwendet. Der Wein und das Wort, das ist das Thema am heutigen Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo. Heute sind wir zu Gast in einer Weinhandlung. Das passt, die Cava Hispania in Basel, wo es leckeren Wein aus Spanien zu trinken und zu kaufen gibt. Zu den Menschen, die hier arbeiten, später mehr. Die werden an unserer Diskussion dann auch teilnehmen. In einem ersten Teil aber wollen wir über Sprichwörter, Aphorismen und Sprüche über Wein reden. Eine Auswahl natürlich aus Hunderten, ja Tausenden von Sprüchen, die es gibt. Und darüber reden will ich mit Katharina Fischer, Theaterpädagogin und Lehrerin, und Raphael Urweider, Lyriker. Nun, wie wir wissen, Wein ist seit Jahrtausenden tief verwurzelt in der Geschichte der Menschheit. Und darum gibt es wahnsinnig viele Erzählungen, Sinnsprüche, Aphorismen und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt eine kleine Auswahl getroffen, oder wir haben uns auf eine geeinigt. Und die wollen wir mal ein bisschen diskutieren. Und beim ersten geht es ja um den Wein und die Inspiration. Und da gucke ich gleich mal Sie an, Raphael Urweider. Zuerst das Zitat Aristoteles. 400 Jahre vor Christus ungefähr, griechischer Philosoph, der sagte, vergeblich klopft, wer ohne Wein ist, an der Musenpforte. Sprich, ohne Wein gibt es keine Inspiration.
Ja, vielleicht ist es auch umgekehrt.
Nimm doch einen Schluck.
Es könnte ja auch sein, dass wer zu viel Inspiration hat, Wein braucht, um sie nicht zu haben. Aha. Also als Wein als Beruhigungsmittel ist ja eigentlich auch eine bekannte medizinische Wirkung des Weins. Und was mir in den Sinn kommt, ist das andere Sprichwort über Musen, nämlich Musen lieben den Geruch von Schweiß. Also ich denke, dass ganz ohne Arbeit und nur mit Wein vielleicht nicht die ganze Kunst entstanden ist, nicht wahr? Also natürlich ist Inspiration unglaublich wichtig, aber ich denke immer, Inspiration ist nur ein kleiner Teil der Arbeit. Also ich kenne viele viel trinkende Autoren, aber sehr wenige, die sagen, dass sie auch unter Einfluss schreiben.
Katharina Fischer, so Wein als Lockerungsmittel, bevor man sich hinsetzt und irgendetwas Wichtiges schreibt, irgendetwas, was man verfassen muss, das einem Mühe macht.
Da kenne ich nicht so, jetzt, dass Wein das Elixier ist, um was zu schreiben. Aber es ist schon ja, verbunden mit Dionysos, das Sprichwort ist ja von Aristoteles. Da war da ein großer Begriff, dieser Gott, oder dieser Halbgott, besser gesagt. Und der ist ja eigentlich der Gott der Begeisterungsfähigkeit, des inspirierten Wahnsinns, der Ekstase. Und das kann natürlich schon locken im Sinne von, dass dann was rauskommt, was wahrscheinlich im, sag ich mal, Normalzustand, in der vernünftigen Lebenshaltung nicht unbedingt rauskommen würde. Insofern lockern, ja.
Ohne Namen nennen zu wollen, aber es ist doch ein bekanntes Phänomen, dass man quasi in der Schriftstellerei und auch im Journalismus, muss man sagen, eine andere Berufsgattung, quasi gewisse Blockaden einfach durch Alkohol zu lösen versucht. Also das wissen wir ja, dass Leute aus diesen Berufsgattungen, Ständen, Berufungen doch tatsächlich ein bisschen anfällig sind darauf.
Ja, ich glaube schon, dass es das Phänomen des sich Mut antrinkens schon gibt. Also das ist vielleicht nicht nur vor dem Schreiben so, es ist vielleicht auch beim Malen so oder bei anderen. Also die Angst vor der leeren Leinwand oder die Angst vor dem leeren Blatt kennen ja viele. Ich meine, es gibt einige Unfälle, die passieren unter Alkoholeinwirkung. Das heißt, dass die Leute vielleicht schon mutiger sind, als sie sonst wären, wenn sie nicht trinken. Es kann schon helfen. Also ich zum Beispiel auch vor Lesungen. Also ich jetzt in meinem eigenen Leben, wenn ich irgendwo eine Lesung habe und ich bin ein bisschen nervös, nehme ich schon ab und zu ein Glas Weißwein. Aber man muss es schon sehr gut dosieren, weil die Zunge ist ja dann auch dem Alkoholfeind manchmal.
Ich hab das bei Theateraufführungen, dass ich vorher gar nicht Wein trinke, weil mir das den Eindruck gibt, ich bin dann nicht mehr ganz so scharf wach genug. Mhm. Und nachher aber liebend gerne. Nachher, da fällt so ein bisschen was ab und dann kommt die Freude und dann kommt der Wein und damit auch die Verbundenheit mit dem Abend.
Das heißt aber auch, das ist eine Konzentration, die auf den Moment hinzielt, ja. Natürlich beim Theater, jetzt beim Schreiben ist es halt eher vielleicht eine andere Angelegenheit. Stelle ich mir jetzt mal vor.
Ja, ich meine, das Problem beim Schreiben ist ja nicht das Schreiben, sondern wenn man eben nicht schreibt, denke ich. Ich glaube, das ist eher das Gefährliche am Alltag. Also wenn ich mich hinsetze und es läuft und ich schreibe, dann brauche ich gar nichts. Dann brauche ich weder zu essen, noch zu trinken, noch zu schlafen. Aber das Problem ist eher, glaube ich, eben die Phase, wo man auf der Suche ist, wo man Inspiration eben nötig hat oder sich eben nicht getraut, irgendwas, was man schon lange im Kopf hat, endlich auf Papier zu bringen. Und da kann es schon sein. Also es gibt schon für mich auch, aber für mich ist das Schreiben eher eine Art nüchterner Rausch. Also der Rausch ist schon da, aber es ist eigentlich besser, wenn man nicht, also Rausch im Sinn von, ja, es rauscht halt im Kopf und es rauscht es rauscht das Papier. Aber ich glaube nicht, dass ich, also es ist natürlich wie bei allem, es ist immer eine Frage der Menge. Ne? Mhm.
Es gab immer so eine Zeit im Rokoko, da war das eine Vorgabe, dass man eigentlich nur schreibt, singt, dichtet und malt, wenn man vom Wein berauscht ist. Also die sogenannte Anakreontik. Zurückgehend auf Anakreon, ein antiker Schriftsteller, der also ganz schöne, lustig juckende Kurzgedichte geschrieben hat. Und das wurde dann im Rokoko wieder aufgenommen, diese Art von komm, wir trinken und dann gucken wir mal, was rauskommt. Und es ist aber eigentlich es sind immer sehr kurze, eher kurz gehaltene Gedichte und eher wirklich so im spielerisch elegante Lieder.
So. Ja, und fast, also auch natürlich witzig und ist eigentlich so eine lebensbejahende Art. Uns haben sehr viele bekannte Autoren, also deutsche Autoren, da mitgemacht, also Mörike, Goethe,
Schiller auch,
waren da dabei bei dieser Bewegung, aber es spricht ja auch einiges dafür, dass man dazu auch ein bisschen jung sein muss. Also ich bin jetzt auch nicht mehr 20 und ich habe das Gefühl, dass Wein trinken hat auch eine andere Wirkung, ne, wenn man etwas älter ist. Also
Energielevel oder so.
Ja, das Energielevel oder so ist ein bisschen tiefer und Wein kann ja auch eben entspannen. Und ich glaube, für kreativ tätig zu sein, braucht es ja eine gewisse Anspannung und nicht eine Entspannung.
Aber es braucht auch eine Enthemmung, das haben Sie vorhin selbst gesagt,
genau. Auf
eine gewisse Art,
ja.
Dass man sich auch getraut, Sachen zu schreiben, die man vielleicht im Kopf hat und sich vorher nicht getraut hätte ohne das Glas Wein.
Ja, so. Also das stimmt schon. Ja, ich glaube, man muss sich schon auch immer selber ein bisschen überraschen beim Schreiben. Und das hilft natürlich manchmal, wenn man etwas in einem anderen Zustand ist. So.
Ja. Also Robert Gernhardt hat mal kurz, das ist vielleicht auch noch so an den Rokoko angelehnt, obwohl er viel später da war, hat er geschrieben, Flaschel Wein wirst gar bald geleert sein, denn ich brauche pro Gedicht grad ein Flaschel und mehr nicht.
Das ist aber schon ziemlich viel. Also eine Flasche Wein pro Gedicht, kann man sagen.
Ein langes Gedicht
vielleicht. Und das heißt ja aber nicht, dass jedes Mal etwas Schlaues dabei rauskommt. Also die Geschichten von Leuten, die irgendwelche Sachen aufgeschrieben haben, die sie dachten, die seien jetzt wahnsinnig toll, nach einer halben Flasche Wein und am nächsten Tag angeguckt haben, gedacht haben, ums Himmels Willen, wo war ich denn da?
Ja, da gibt es dann andere Drogen, würde ich sagen, die vielleicht ein bisschen realistischer sind oder so. Also es gibt ja auch die, also wir reden jetzt nicht darüber, aber sagen wir mal, Haschisch oder Marihuana oder so, kenne ich auch sehr viele Autoren, die das nehmen zum Schreiben, aber sie schreiben nicht darüber. So. Also Wein ist natürlich erstens viel legaler und zweitens viel
edler auch. Ne?
Ja, und gehört halt irgendwie viel mehr zum christlichen, westlichen Weltbild. Mhm. Ne?
Eben. Das Bewusstseinserweiternde sparen wir uns auf ein nächstes Mal. Diese Drogen, die unter diesem Kapitel laufen. Trotzdem, um dieses eine Feld ein bisschen abzuschließen, hier ein paar Namen von Leuten, die offenbar nicht nur getrunken haben, umzuschreiben, sondern damit auch ein bisschen ein Problem hatten. E.T. Hoffmann.
Oh, und wie?
Und unser eigener Gottfried Keller, der in der Öpfelkammerei in Zürich ganze Abende verbracht hat. Man fragt sich, wann er geschrieben hat, offenbar. Also sind Leute, die ihn besser kennen. William Burroughs in Amerika, Dylan Thomas, Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Dorothy Parker, Goethe, Edgar Allan Poe, Charles Bukowski. Also schon eine ganze Menge, die da zusammenkommt, jedenfalls, die offenbar das Gefühl hatten, mit Alkohol lässt sich etwas ausrichten. Und dann vielleicht
E.T. Hoffmann konnte ja wahnwitzig viel trinken und seine Sinne trotzdem noch beisammen halten, offensichtlich.
Und geschrieben hat er auch noch. Unglaubliche Sache.
Ja, aber auch viel Quatsch, oder? Also offensichtlich habe ich mir sagen lassen.
Also ein viel zu großes Gesamtwerk, um das jetzt in der Kürze so zu behandeln. Aber kommen wir mal zum nächsten Feld.
Also was ich interessant an der Liste finde, ist natürlich, das sind nur Männer, die da genannt werden. Weil wenn Frauen trinken, sind sie krank, dann sind sie nicht mehr berühmt.
Ich habe eine Frau erwähnt, immerhin. Aber ich habe wirklich, ich habe mir Mühe gegeben, um zu gucken, ob wir eine Geschlechter-Equalität hinkriegen. Haben wir nicht. Es sind ganz offensichtlich viel mehr Männer.
Also man hat ja diese rauschbetonte Beat Generation in den 50er Jahren in den USA.
Und Jack Kerouac und Burroughs.
Und da wurden die meisten Frauen, die da Teil waren davon und auch gute Gedichte und sogar Romane geschrieben haben, die wurden zu 90% in die Irrenanstalt gesteckt. Und die Männer durften das eben, weil das halt
dazu gehört.
Ja, der Rausch gehört schon, ist männlich konnotiert.
Ja, ja.
Bei der Frau ist es ein Problem. Ja. Finde ich auch.
Ich will das nicht einfach wegwischen, aber ich möchte gerne zum nächsten Thema. Also, es ist natürlich ein interessanter Punkt. Trotzdem, der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte, ein Spruch, den wir alle kennen, in vino veritas. Im Wein ist Wahrheit und wir gehen wieder zurück zu den alten Griechen. Das war der Alkaios von der Insel Lesbos, jetzt dieses Mal 600 vor Christus, dem wird offensichtlich dieser Spruch zugemutet. Also hier der totale Verlust an Hemmungen. Wir sagen nur noch die Wahrheit, wenn wir trinken.
Nein. Ich sage manchmal auch einfach nur Quatsch. Aber es lockert, wie gesagt, es lockert schon. Und man sagt vielleicht Sachen, die man... ich finde nicht im Nachhinein bereut, das glaube ich nicht, aber die man vielleicht nicht, wo man nicht den Mut gehabt hätte, sie auszusprechen, das denke ich schon. Und die Alemannen haben ja auch schon, die Germanen bei Ratssitzungen haben die Wein aufgetischt, damit niemand effektiv lügen konnte. Und haben auch in China, sagt man, nach dem Wein folgt die wahre Rede. Und im Persischen auch, bist du betrunken, sagst du die Wahrheit. Also es ist offensichtlich so eine weltumspannende Haltung, dass die Wahrheit sagt. Ich glaube nicht so ganz daran. Das würde ja heißen, nur im also quasi das Unterbewusstsein dringt dann nach oben und ansonsten lügt man, wenn ich es jetzt ganz krass sage. Natürlich ein bisschen ein schlechter Umkehrschluss. Aber ich habe schon bei mir gemerkt, dass ich sicher mutiger werde, was zu sagen. Manchmal habe ich auch schon in Vinum Veritatem, also quasi einen Wein gebraucht, um überhaupt die Wahrheit sagen zu können. Aber ich finde, das ist nicht etwas, was man einfach schlechthin sagen kann. So, jetzt trinken wir mal und dann wird Wahrheit gesprochen.
Und die Wahrheit ist ja auch nicht immer so wahnsinnig angenehm, das muss man dann auch sagen.
Ja und sie ist auch nicht so ein eindeutiger Begriff. Also ich glaube, es geht wahrscheinlich um eine persönliche Wahrheit, die eben zutage treten kann, wenn man trinkt. Weil man halt wahrscheinlich Filter verliert. Ne? Also Man ist eher bereit, irgendetwas über seine Befindlichkeit zu sagen, wenn man ein bisschen getrunken hat, weil der Wein eben diese Befindlichkeit auch besser spürbar macht und dadurch eventuell auch hat man das Bedürfnis, darüber zu reden.
Das geht also, Männern so, oder?
Ja, eben, ist auch wieder ein männliches Phänomen, ja, wollte ich auch
Frauen
sagen.
Frauen sprechen erstmal über Befindlichkeit und dann trinken sie.
Ja, aber ich meine, Männer beginnen auch zu weinen, wenn sie trinken zum Beispiel. Na, sonst weinen sie ja nicht so oft.
Frauen haben dafür das PMS.
Und ich fange mir langsam an, wirklich leid zu tun. Ist das wirklich so? Ja, eben, also es gibt einen dieser Sprüche, der hat mir gut gefallen, von Friedrich Hegel, im Wein liegt Wahrheit. Also da wären wir ganz beim Alkaios von der Insel Lesbos. Und der zweite Teil des Satzes, der gefällt mir, und mit der stößt man überall an.
Ja, sehr elegant, ja.
Ja.
Aber ich finde auch beim Wein ist es so, dass man mehr verzeiht als beim Bier zum Beispiel.
Okay,
ja,
eine neue These?
Ja, ich weiß nicht, ob die wirklich eine These, als These verhält. Ich finde, beim Wein kann man, da gibt es ganz selten so eine Zwietracht, oder? Wenn getrunken wird und ganz viel getrunken wird und man wirklich auch schon betrunken ist, kommt es doch nie zu einer richtigen aggressiven Zwietracht oder selten, wie das beim Bier der Fall ist.
Ja, oder beim Schnaps.
Schnaps
ist natürlich
ein... Schnaps ist noch extrem.
Ja, das ist hochprozentiger, aber Bier ist ja das Gegenteil. Nur kann man davon mehr konsumieren?
Ich weiß nicht, ja, vielleicht...
Oder ist es die Kohlensäure?
Ich glaube, es ist die Kohlensäure. Auch auf Coca-Cola wird man auch wahnsinnig schnell aggressiv.
Ja, aber es ist trotzdem eine Frage, also die These... Von Katharina Fischer.
Ja gut, nein, aber ich meine, es ist einfach eine andere Art Alkohol, könnte man sagen. Also,
es wirkt aber auch anders.
Ja, und das finde ich sowieso eine interessante Frage, weil der Alkohol ist ja an sich eigentlich, kann man chemisch aufschlüsseln und klar sagen, was das ist. Aber ich meine, wenn jemand Wodka trinkt oder jemand Cognac trinkt, was ist der Unterschied chemisch? Es ist nicht riesig. Und doch sind die Assoziationsräume absolut verschieden. Ne? Also eine Schlägerei auf Cognac kann ich mir weniger vorstellen als eine Wodka-Aggression im Eishockey-Stadion oder so. Also vielleicht kommt es ja auch darauf an, wo man was trinkt. Ne? Also...
Die Cognac-Schlägerei ist wahrscheinlich auch recht unpräzis, müsste man sagen. Dass die Leute das angepeilt
haben. Er wurde von einem Cognac-Glas erschlagen, liest man dann in der Zeitung.
Ja, ich glaube, der Wein und die Wahrheit ist eigentlich quasi erledigt. Wir wissen, was wir damit meinen, aber es ist trotzdem interessant, dass es so viele davon gibt. Also Dante hat sich dazu geäußert. Friedrich von Schiller hat was im Wallenstein, hat er was davon verwendet. Der Wein erfindet nichts, er schwatzt es nur aus. Das heißt, man verliert wirklich die Kontrolle über was man sagt. Es sind natürlich ganz viele Sprüche, sind natürlich zur Geselligkeit. Also man sitzt zusammen und trinkt ein Glas Wein. Und da habe ich einen Spruch mitgebracht von George Bernard Shaw, dem irischen Schriftsteller. Und der hat gesagt, dies ist die einzige Art, Wein zu genießen, wenn ein paar kundige und begeisterungsfähige Freunde zusammenkommen und sich frei fühlen, in unverhülltem Entzücken zu schwelgen. Gut, das ist jetzt ein bisschen blumig ausgedruckt, das Ganze. Aber wir können uns vorstellen, was er meint damit, ist, dass die Leute beim Wein in Irland doch ganz gesellig wurden.
Ja. Ich trinke Wein auch am liebsten mit Freunden und Freundinnen. Das ist wahnsinnig ein geselliges Getränk.
Ich bin mir nur, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ein Ire, der vom Wein...
Ja, der nicht Whisky trinkt.
Und Sie sind ja Schottin zur Hälfte. Ja. Eben. Und bei Ihnen wäre doch Whisky angesagt und bei den Iren auch. Warum denn jetzt
plötzlich? Nein, nicht wirklich. Whisky ist eher für den Export. Okay. Nein, Whisky... trinken wir eher selten, wenn der Abend schon sehr spät ist und man Wein getrunken hat, dann rundet man noch mit einem Whisky ab. Oder es ist eine Männerrunde mit viel Zigarren und anderen Beweggründen für das Zusammenkommen. Aber sonst ist eigentlich schon Wein in erster Linie auch so familiär an erster Stelle.
Importwein wohl, hä? Also das Problem ist natürlich beim Weintrinken, dass nicht in Geselligkeit passiert. Das ist ja eigentlich schon dann, also natürlich gibt es so diese Filmszenen, wo jemand am Abend nach Hause kommt und alleine ein Glas Wein trinkt und so, aber da gibt es ein moderner Aphorismus von Michael Augustin aus Bremen, der sagt, als Dichter, das geht so, Selbstporträt mit Flasche, das ohne Korken bin ich.
Ja, aber das Interessante daran ist, an dem, was Sie sagen, also können Sie sich vorstellen, dass man solo trinkt, wenn man jetzt betrübt ist und dann zum Wein greift? Ich kann mir das schwerlich vorstellen. Ich glaube, da müssen andere Mittel her, oder? Ein bisschen stärkere.
Ich glaube, es kommt natürlich dann aufs Funktionale darauf an. Wenn man funktionieren will in der Gesellschaft, geht man wahrscheinlich nicht ins Stärkere, weil man solo trinkt.
Das ist der nächste Tag grausam.
Ja, ich glaube schon, dass alles Hochprozentigere als Wein bringt einem ins Grab, nicht? Also ziemlich schnell. Oder macht einen einfach macht einen 100%-Job draus.
Ich finde es wahnsinnig schön, abends nach Hause zu kommen, wenn ich wirklich sehr, sehr müde bin. Und einfach ein kleines Glas Rotwein. Mhm. Das hat was wahnsinnig Schönes. Und ich kann dann auch gut schlafen.
In anderen Worten, Sie beide mögen Wein.
Ja. Aber im Gegensatz zu dir, ist es bei mir der Weißwein wahnsinnig inspirierend. Und das hat mit dem Alter gar nichts zu tun. Du hast mir mal vorher beschrieben, dass das im Alter so ein bisschen beruhigender wirkt. Bei mir gar nicht. Weißwein und ich bin voll da.
Aha, nein, überhaupt nicht. Ich bin eigentlich kein Weißweintrinker. Also okay. Ich trinke Weißwein, um wach zu sein. Ja, das ist schon eine andere Wirkung als. Aber ich leide auch mehr an Weißwein.
Ich auch.
Das ist auch für die Gelenke ein Problem.
So. Für den nächsten Morgen, für den Wecker.
Ich glaube, das ist jetzt einfach der Teil, den wir wegblenden.
Ja, genau, das schneiden wir raus.
Noch zum Schluss noch etwas von Gottfried Keller, einem unserer nationalen Dichter, Schriftsteller, Romanautor. Und der hat gesagt, weißt du, manchmal habe ich so das Gefühl, eine Pulle Wein sei mehr wert als die ganze Dichterei. Und natürlich gucke ich jetzt Sie an, Raphael Ohrweider. Ist das so? Oder was denken Sie, was er sich dabei gedacht hat? Die ganze Dichterei ist nicht so viel wert wie eine Flasche Wein. Sprich, der Wein ist so ein gehobenes Kulturgut, dass die ganze Dichterei und die ganzen Gedanken, die sich Menschen machen und in Worte fassen. Oder wie lesen Sie das?
Ich lese das ganz anders. Ich denke, dass wir es hier mit einem Alkoholiker zu tun haben, der auswählen kann zwischen seiner Bibliotheke und einer Pulle Wein. Okay. Oder er sitzt zu Hause und hat keinen Wein mehr, aber ganz viele Bücher.
Nein, aber eigentlich in Tat und Wahrheit war er in der Öpfelkammer in Zürich, im Niederdorf, und hat dort getrunken. Da gibt es sogar noch Plaketten, die das bezeugen, dass er dort war.
Also, nein, er hat sich ja immer, also das ist ja würde ich mal sagen, Stilmittel von Gottfried Keller insgesamt, dass er sich über sich und über die Schriftstellerei immer sehr gerne lustig gemacht hat. Also er hat ja auch Figuren erfunden in seinen Novellen, die er beschrieb, genau so wie er ausschaut, und hat sich dann extrem lustig gemacht über diesen Möchtegern-Schriftsteller. Also ich glaube, er hat da schon ein sehr gesundes Verhältnis, also humoristisches Verhältnis zu seinem Autorendasein. Und Pulle ist jetzt ja auch nicht unbedingt ein sehr schweizerdeutsches Wort.
Ja, also das hat mich auch gewundert im Zusammenhang mit dem Satz.
Hat er wahrscheinlich aus Berlin mitgebracht. Ne? Er hat ja lange Zeit in Berlin gelebt. Es wäre jetzt noch interessant zu wissen, wann er das gesagt hat.
Mit dem kann ich jetzt nicht dienen, ganz ehrlich gesagt.
Aber eine Pulle ist ja auch ein bisschen despektierlich. Also nimmt es ein bisschen hoch.
Schon. Also bei uns wäre es Guttere.
Ja, genau.
Aber, zum Beispiel. Dichterei ist ja auch despektierlich.
Also. Okay, gut. Das ist also ich glaube, das ist ein Thema, auf das, wollte ich auch gerade vorschlagen. Das sparen wir uns für ein anderes Mal auf. Nun, jetzt eben möchte ich unsere Runde erweitern durch die Leute, die hier in der Cava Hispania arbeiten. Ich weiß nicht, wer jetzt von Ihnen allen am Tisch sitzen will. Ich begrüße jetzt mal Felix Henschen und vielleicht Sira Henschen noch. Und ich möchte gleich einsteigen bei einem weiteren Sprichwort, das alle kennen und das immer alle falsch aufsagen. Und zwar heißt das: Bier auf Wein, das lass sein. Wein auf Bier, das rate ich dir. Man kann es auch umdrehen. Das Ganze stammt aus Deutschland. Bier auf Wein, das lass sein. Wein auf Bier, das rate ich dir. Was stimmt da dran, Felix Henschen?
Also nach meiner Erfahrung gar nichts. Okay. Weil ich nehme liebend gern vorm Nachtessen als Apero ein Bier. Und ich nehme liebend gern ein Bier, bevor ich schlafen gehe. Und zwischendurch, während dem Essen, ist der Wein angesagt. Und ich habe da, außer wenn es mal zu viel war vom einen oder vom anderen, nie irgendwelche negativen Eindrücke gehabt, sodass das ich irgendwie beißt oder aufschaukelt.
Es könnte ja ein Spruch sein von der Bierinnung in Deutschland, die das Gefühl hat, wir wollen den Leuten den Wein vermiesen. Zuerst trinkt ihr mal das Bier und dann bleibt ihr bitte schön dabei. Das wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit. Eben, man kann es auch umkehren. Ich muss das immer irgendwie zusammenpuzzeln. Man könnte auch sagen, wie Wein auf Bier, das lass sein. Reiben tut sich ja dann immer noch. Bier auf Wein, das rate ich dir. Ja, also ich glaube, wir werden diesem Rätsel nie richtig begegnen können. Jedenfalls gibt es etwas, und darum möchte ich Sie gerne dabei haben. Es gibt so etwas wie das Vokabular des Weines, und ich glaube, meine Gäste Katharina Fischer und Raphael Ohrweiter werden das wohl bestätigen. Es gibt so eine Art Vokabular, das uns begegnet und das manchmal ein bisschen, wie soll ich es jetzt sagen, ich schicke es jetzt mal voraus, ein bisschen so anstrengend wird. Ich gebe jetzt ein paar Beispiele. Elegant, doch ohne Rückgrat, körperreich, aber geschmeidig, strebt dem Höhepunkt zu, erdig im Abgang, ausgesprochen blumig, ausgesprochen fruchtig. Ich bitte mich zu entschuldigen, aber ich verstehe manchmal nicht genau, was damit gemeint ist. Habe ich ein Problem?
Würde ich Ihnen nicht empfehlen, ein Problem damit zu haben. Okay. Ich denke, dass jeder Weintrinker, jede Weintrinkerin genau das Vokabular brauchen darf, das gerade auf der Zunge liegt. Und wenn wir heute so eine Standardsprache bei Wein beschrieben haben, dann ist das das Resultat der Weinliteratur. Es ist das Resultat von Weinkursen. Wenn man in der Schweiz in die Akademie du Vin geht und da den Kurs 1, 2, 3 oder vielleicht dann sogar noch 4 macht, dann wird man ein bisschen an Weinvokabular gebunden oder gebunden, um sich auszutauschen. Mhm. Und halt auch als Stütze, wenn man dann etwas niederschreiben muss. Das hilft. Aber im Prinzip darf jeder jedes Adjektiv brauchen, das ihm gerade in den Sinn kommt, wenn er etwas zum Wein sagen will. Mhm.
Trotzdem, wenn ich jetzt, also vom Vater zur Tochter, Sira Henschen, Sie sind hier auch in dieser Weinhandlung engagiert. Wie muss ich mich jetzt denn fühlen, wenn ich dieses Vokabular alles nicht habe? Ist das irgendwie, also Ihr Vater hat es schon so beantwortet, aber trotzdem, ich glaube, ganz viele Leute führen doch dieses Vokabular einfach mit. Und ich frage mich manchmal, verstehen die denn ganz genau, um was es geht?
Ja,
oder?
Ja, das frage ich mich auch manchmal. Okay. Also es ist ja schon so, es gibt eine Vereinheitlichung des Vokabulars. Und das ist auch wichtig, weil ich will ja wissen, wenn ich mit einem anderen Weintrinker spreche, will ich ja irgendwie verstehen können, was er meint damit. Aber grundsätzlich, also ich glaube, was mein Vater auch sagen wollte, ist, es gibt kein Falsch und kein Richtig, weil jede Empfindung ist ja subjektiv. Also ich empfinde so und er empfindet den Wein anders. Grundsätzlich ist es aber so, dass, also ich kenne das sehr gut, vor allem bei vielen jungen Leuten, die fühlen sich nicht wohl bei dem, oder? Die fühlen sich dann automatisch so dumm und denken, ja, ich gehe an keine Degustation, da kann ich nicht mitreden, oder? Und das ist so, das finde ich schade dann, oder? Weil genau dieses Vokabular, das dann die Leute nicht verstehen, führt dazu, dass man sich dann nicht wohlfühlt in diesem Umfeld.
Also ich finde ja interessant daran, dass der Geschmackssinn eigentlich sehr wenig Vokabular hat. Also sagen wir mal, in der Literatur oder so, man redet ja sehr wenig. Man hat, ja, was hat man? Bitter, süß, salzig, scharf. Und dann hat sich's irgendeinmal. Und ich glaube, dass dieses, diese Terminologie des Weines eigentlich entstanden ist, wenn man einfach weiß, ja, damit hat man nicht genug. Also vor 40 Jahren vielleicht hatte man genug, als es nur Coron und Pinot Noir gab in den Beiz. Da haben wir gesagt, ja, der ist süß, den nehme ich oder so. Aber heute hat es natürlich so viele wahnsinnig verschiedene und verschieden gebaute Weine aus verschiedensten Ländern, dass sich das Geschmacksvokabular zwangsläufig wahrscheinlich erweitern musste und dass das ein bisschen blumig wird, sprachlich, ist klar, weil es sind alles, wie auch, ist ein neues Terrain in der Sprache, ja, also eine Fachsprache, die sich entwickelt hat erst.
Und es ist auch ein Getränk, das ist eigentlich ein Getränk, aber in so vielfältiger Weise hergestellt und mit so unterschiedlichen eben kleinen Noten. Also es ist eine ganze Kultur. Und es ist eben nicht nur einfach eine Cola, die süß ist und viel Kohlensäure hat, sondern jeder Wein unterscheidet sich.
Also zur Ehrenrettung des Colas muss man noch sagen.
Es gibt auch verschiedene.
Es gibt auch verschiedene. Also ja, damit soll jetzt nichts gesagt sein, so inhaltlich oder qualitativ, aber es gibt tatsächlich unterschiedliche Geschmäcker, ausgehend von der Basis in den USA. Wenn ein Cola aus Schweden scheinbar, ich bin da nicht so Spezialist, aber scheinbar anders schmeckt als das in Italien.
Nein, aber das finde ich jetzt ja schon interessant. Zum Beispiel, wenn du sagst, es ist Cola, wenn ich jetzt dich, Erik, fragen würde, wie schmeckt dann eine Cola, dann kommst du auch sofort in Verlegenheit, weil du sagst, ja, sie schmeckt nach Cola. Also im besten Fall vielleicht ein bisschen Zimt, vielleicht ein bisschen. Aber da muss man dann auch sofort sehr kreativ werden, was den Geschmack angeht. Ne?
Es gibt sogar Weine, die einen Cola-Touch haben. Und dann sagt man,
schwere Weine. Ja.
Aber dann greift man auf das Adjektiv oder die Beschreibung Cola zurück.
Oder
das ist ja noch interessant.
So. Also es gibt, oder nach Chocolate Block gibt es doch so einen berühmten südafrikanischen, weil der heißt Chocolate Block, weil er so schwer ist, dass er eigentlich eine Art... Aber
ich musste eine Weile, ein paar Jahre lang schon Wein konsumiert haben, um zu wissen, was erdig ist. Also ich muss dann etwas wiedererkennen. Mhm. Das Vokabular hat sich mir erst erschlossen, als ich gemerkt habe, ach so, das ist gemeint mit erdig. Und nicht schon... Der ist jetzt erdig im Abgang, oder was hast du vorhin gesagt? Genau. Und dann weiß ich, jetzt mitunter weiß ich, was damit gemeint sein könnte.
Inzwischen wissen wir vielleicht auch, was der Abgang ist, nämlich.
Ja.
ist unter anderem unser Problem, wenn wir einen Wein beschreiben müssen, zum Beispiel auf unserer Homepage oder wenn ein Gastronome eine kleine Weinbeschreibung möchte, die er auf die Weinkarte nimmt. Wir müssen uns so ausdrücken oder wir müssen überlegen, was kommt da an beim Leser. Und da hilft eben, davon hatten wir es vorher, da hilft so das Weinvokabular, das man so allgemein kennt. Aber logisch, alle werden es nie verstehen. Übrigens noch eine kleine Anekdote, was Weinbeschriebe anbelangt. Es gibt in Frankreich einen Star-Produzenten, der heißt Alain Brumont. Und da gibt es die Geschichte, dass der mal an einem großen Tisch mit anderen Weinproduzenten zusammensaß und sie haben sich da durchprobiert. Und der hat ab und zu was aufgeschrieben und alle waren ganz gespannt, was jetzt der große Alain Brumont aufschreibt. Als er das dann aufgedeckt hat, stand auf dem Blatt «Bon, pas bon». Babon, bon. Das war's.
So, also die Daumenbewertung, oder? Daumen nach oben, Daumen in die Mitte, Daumen nach unten. Trotzdem, gibt es nicht so eine Art Fachvokabular, die irgendwie den Wein beschreibt auf eine Art, die vielleicht für uns Normalsterbliche gar nicht so wichtig sein kann, weil wir vielleicht irgendwie die Bezüge gar nicht kennen? Also ich lese da manchmal so Sachen wie Aubergine, Kaugummi, was weiß ich. Es gibt die verschiedensten Geschmacksnoten. Ja, und ich habe das gleiche Gefühl, ich verstehe das nicht ganz. Aber hat das damit zu tun, dass es vielleicht eben auch Fachvokabular ist von Önologinnen oder Önologen?
Nein, also das Aubergine, Kaugummi und so, das sind Aromenbeschreibungen und die kann jeder erfinden. Also, okay. Ja, also es gibt dann schon, wir haben zum Beispiel wir führen Degustationen durch, die nennen wir Weinbanausen. Da geht es wirklich ums Degustieren, was kann ich hier, wie kann ich das definieren, wie kann ich das rausschmecken. Und da haben wir so ein Aromenrad und da stehen verschiedenste Aromen drin, also Aromengruppen, die Früchte und dann bei den Früchten die verschiedenen Früchte, einfach, dass man auf Ideen kommt überhaupt. Aber grundsätzlich ist das eine Aromenbeschreibung, das ist kein Fachvokabular für mich. Und was ich auch gelernt habe in den letzten Jahren ist zum Beispiel bei den wirklichen Weinkennern ist viel wichtiger eigentlich, was der Wein im Mund auswirkt. Und da geht man dann viel mehr ins Detail, zum Beispiel bei den Tanninen. Das wissen ja auch ganz viele Leute nicht, was Tannine sind. Und bei einem Fachspezialisten, da ist dann ein Tannin körnig oder samtig. Also da geht es dann schon viel mehr ins Detail. Und da kann sich vielleicht ein Weinbanause nicht viel darunter vorstellen. Aber wenn man in die Tiefe geht und sich lange damit beschäftigt, denke ich schon. Aber eben, ich meine, Fachwörter sind dann für mich eher diese Wörter, die man benutzt in der Weinbereitung. Also beim Weindegustieren geht es ja einfach um eine Empfindung. Und da muss man zuerst rausfinden, was ist das überhaupt? Also was bedeutet Säure, was bedeutet ein Tannin?
Ja. Ist ja noch interessant, dass wir von Empfindungen reden und dass man denen tatsächlich freien Lauf lassen darf, oder? Und dass man nicht irgendwie gebunden ist an irgendetwas und man sich schlecht fühlen muss, wenn man jetzt das gerade nicht merkt. Mhm. Ich habe mir einfach mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Würzig, wuchtig, pelzig, mineralisch, holzig, muskulös, rassig, geschmeidig, konzentriert, fleischig, lebendig, dünn, stählern, rauchig, dramatisch, elegant, animalisch. Animalisch. groß, fest, neutral, pikant, komplex.
Super, oder?
Super. Den will ich.
Ja, ich hatte mehr an den Animalischen gedacht, ich weiß nicht. Also ich
finde muskulös fast das Rätselhafteste eigentlich als Geschmacksrichtung oder als Beschrieb. Was ist ein muskulöser Wein?
Da kann ich meine persönliche Interpretation reinbringen. Eben, das ist dann kein fachspezifischer. Ich würde sagen, für mich ist es ein protziger Wein, ein Wein, der sehr viel bringt, aber am Ende vielleicht nicht sehr viel Tiefgang hat.
Okay.
Ja, da hätten wir jetzt was gelernt.
Gleichzusetzen mit Kraft. Also ich meine, ein muskulöser Wein ist vielleicht noch nicht ganz, nicht sehr gereift. Also ich stelle mir dann immer so den jungen Sportler vor, der
Teenager und Kraft hat, jemand nicht weiß, wohin damit, oder?
Ja, genau. Wo man dann erst einmal erraten muss, was noch aus ihm wird. Das könnte so meine Interpretation sein.
Ich habe mir ein paar Notizen gemacht dazu, was das eigentlich heißen könnte, diese poetische Überhöhung, die ich da, also ich vermute natürlich immer, dass da was ist, was, wenn ich es nicht richtig verstehe oder erklären kann, sprachlich, dann denke ich, ja, Sprachblüten, Wortakrobatik, Snobismus oder was ist es denn eigentlich, Marketingsprache oder was begegnet uns da als Sprachsorte? Sira Henschen.
Ich glaube, es ist eine Mischung von allem. Also es kann zum Snobismus führen, finde ich. Also wenn man eben mit diesen Fremdwörtern um sich schmeißt. Es ist halt das Problem, oder? Oft, wenn man schon so tief in der Materie ist, vergisst man, dass man mit Leuten redet, die das vielleicht nicht verstehen. Mhm. Und da finde ich es ganz wichtig, dass man sich selber immer wieder darüber bewusst wird. Und ich finde, es gibt auch viele Snobs in dieser Weinwelt, das ist einfach so. Aber ich glaube auch, dass es etwas Philosophisches und etwas Kreatives an sich hat. Und da kann man einfach dem eigenen Vorstellungsvermögen freien Lauf lassen. Es ist ja eine Empfindung, die man hat. Es ist keine Theorie oder irgendetwas, was man befolgen muss. Es gibt natürlich irgendwo dann Regeln, oder wenn ein Wein viel Säure hat, hat er viel Säure. Aber alles andere, dem kann man freien Lauf lassen. Ja.
Es ist ja auch interessant, dass wir so ein dass wir so viele menschliche Begriffe dann jetzt auch antreffen, eben ja, wie, also wie jetzt du das beschrieben hast, dass es so ja ein jugendlicher Wein, von dem man noch nicht genau weiß, was aus ihm wird, und der Wein hat ja auch, sagen wir mal, vielleicht ein guter Rotwein hat vielleicht eine ähnliche Lebensspanne wie ein Mensch, nicht? Also, und ist uns von dem her schon auch als Getränk etwas näher, weil er auch den Wunsch erfüllt, denn insgeheim eben, dass alles besser wird, wenn es älter wird, nicht? Das wäre ja auch unser Wunsch, dass wir immer ein bisschen besser werden, jedes Jahr. Doch.
Ich finde das wunderbar, dass wir unsere heutige Diskussion mit so einem schönen Wort beschließen können, dass wir tatsächlich immer besser werden, und Hauptsache wir trinken dabei Wein als Genussmittel. Wunderbar. Wir haben gesprochen über Wein und das Wort, über Sprichwörter zum Wein, über was für Sprache verwendet wird beim Wein trinken. Etwas Interessantes, das ich jetzt jedenfalls mitnehme, ist, dass ich mich nicht schlecht fühlen muss, sondern einfach ein Vokabular fließen lassen darf angesichts des Weines. Und wenn ich dann das nächste Mal irgendjemand erzähle von diesem Ananasgeschmack beim Wein, dann muss man mich nicht, dann darf man mich durchaus auch ernst nehmen, weil ich das auch so meine. Also ich danke den Gästen heute Abend und ich danke vielmals für natürlich das Gastrecht, das wir genossen haben bei der Cava Hispania in Basel. Herzlichen Dank, Felix und Sira Henschen. Und ich danke auch meinen Gästen Katharina Fischer und Raphael Urweider. Mein Name ist Erik Fackung.
Dankeschön.
Und jetzt Prost. Wollen wir noch anstoßen.
Ja. Prost.
Zum Wohl.
Das ist ein schöner Abschluss. Ja, genau.